Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tales of Sales, dem Corporate M&A Podcast von Dentons in Deutschland.
In jeder Episode treffen und diskutieren wir mit spannenden Charakteren aus der internationalen Welt des M&A. Wir sprechen über Trends, Entwicklungen und natürlich über die Menschen hinter dem Deal.
So, nun müssen wir aber auch mal sagen, wer wir sind. Mir gegenüber sitzt Gesine von der Gröben, Partnerin für Corporate und M&A bei Dentons in Frankfurt.
Und das war gerade meine Kollegin Rebecca Höhe-Knutzen, ebenfalls Partnerin für Corporate und M&A in unserem Berliner Büro.
Wenn euch der Podcast gefällt, vergesst nicht, ihn zu abonnieren.
Und uns weiter zu empfehlen. So, und jetzt geht es auch schon los und wir begrüßen unseren heutigen Gast.
Viel Spaß!
So, wir freuen uns sehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu können. Mark Miller, Managing Director und Mitgründer der Tech-Investmentbank Carl Square. Nach Merger Market die aktivste Corporate Finance Beratung in Deutschland, was den Deal Count angeht. Herzlich willkommen, lieber Marc.
Ja, hallo Gesine, hallo Rebecca. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Marc.
Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal als erstes ein bisschen von dir selbst und natürlich auch von Carl Square.
Ja, sehr gerne. Vielleicht mal ganz kurz zu Carl Square. Wir sind Investmentbank insofern, dass wir eben, glaube ich, sehr umfassend beraten können. Wir begleiten bei M&A, also Verkäufe, Zukäufe, Wachstumsfinanzierung, inklusive auch IPOs und Debt Advisory, also Fremdkapitalbeschaffung. Und damit haben wir eben das gesamte Spektrum. Und das ist insbesondere für Unternehmer, die wachsen, die innovativ sind, disruptiv. Und die kommen an den Punkt, wo sie dann mit einem Partner einen dazu holen wollen in die Firma. Und da können wir helfen, den richtigen Partner zu finden und uns vorzubereiten und die Gespräche zu begleiten. Und das machen wir jetzt seit fast 25 Jahren. Wir werden alle alt im Geschäft hier, aber immer noch mit großer Freude und Begeisterung, weil es eben tolle Unternehmen sind, die die Welt auch überwiegend besser machen mit ihren Produkten und ihren Services. Und das habe ich angefangen vor langer Zeit in Hamburg. Das war die Gründung gemeinsam mit Michael Moritz. Und wir haben dann selber das gemacht, was M&A-Berater immer nur beraten. Wir haben selber praktisch M&A gemacht und haben uns dann über die Jahre auch ausgebreitet. Und heute sind wir 170 Mitarbeiter mit 11 Büros in 8 Ländern, 25 Nationalitäten und da eben in Europa vertreten, aber eben auch in Nordamerika. Und vielleicht zu mir persönlich, bin aufgewachsen in Karlsruhe, habe da bei der Deutschen Bank ein duales Studium gemacht und habe dann noch Wirtschaftswissenschaft studiert in Witten-Herdecke und in Austin, Texas und war dann kurz bei Bertelsmann und dann da haben wir Deals gemacht, Investments, M&A. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann beschlossen habe, das zum Hauptjob zu machen und eine eigene Firma zu gründen und lebe jetzt seit gut 20 Jahren in Hamburg. Bin aber auch viel in Berlin unterwegs, haben ja auch Büros in Berlin und in München und Frankfurt hier in Deutschland. Und unsere Kunden sind da, also wir in Deutschland sind die breit verteilt in den Technologiezentren. Das sind natürlich die großen Städte, aber natürlich auch in den Unistädten wie Karlsruhe, Aachen. Und da sind wir präsent. Aber ich persönlich bin eben sehr viel in Hamburg und Berlin unterwegs.
Wollte ich gerade schon protestieren, als du gesagt hast, wir werden hier alle alt. Wir natürlich nicht, ist klar.
Nein,
aber es hat mich besänftigt, dass du auch Badener bist. Ich komme auch aus der Ecke und da fühle ich mich schon gleich viel wohler. Sehr schön. Ja.
Zum Glück gibt es hier noch ein norddeutsches Gegengewicht mit mir als Flensburgerin.
Ja, ganz im Norden hier.
Marc, du hattest es ja gerade schon gesagt, dass ihr auch internationale Standorte habt. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, dann hattet ihr im letzten Jahr gerade in Nordamerika eine große Entwicklung mit 9 Büros in San Francisco und Vancouver. Vielleicht willst du uns dazu kurz was erzählen, wie es dazu kam und was das für euch bedeutet und welche neuen Optionen das auch für euch eröffnet.
Ja, die Entwicklung fing eigentlich schon an, so vor 6 Jahren. Da ist viel Bewegung reingekommen in diesen Tech-M&A-Markt, weil eben viele unserer Mitbewerber verkauft haben an amerikanische Player oder an asiatische. Und deswegen war unsere Frage auch, wir machen ja viel Cross-Border-M&A und was ist unsere Antwort da drauf? Und wir haben vor 6 Jahren gesagt, na, USA ist noch ein bisschen zu weit für uns. Lass uns erstmal in Europa starten und haben erstmal einen europäischen Roll-up gemacht. Eben mit tollen Firmen, eben in den Nordics, in London, die wir immer kennengelernt haben bei Transaktionen. Ne? Das Schöne bei M&A ist immer, es gibt ja auf beiden Seiten Anwälte und auf beiden Seiten oft M&A-Berater. Und wenn die ganz hart verhandeln und gute Typen sind, dann lernt man die kennen. Und so haben wir dann eben tolle Partner kennengelernt in Stockholm, Kopenhagen, London und haben erstmal natürlich das verdaut. Also kann man schon sagen, ein Stück weit M&A geübt. Es ist auch ganz faszinierend, wenn der M&A-Berater zum ersten Mal selbst M&A macht, dieses Gefühl von, oh, es kann auch schiefgehen, das selber zu haben, das ist ganz lehrreich. Aber es hat eben sehr gut funktioniert, die Firmen sind alle stark gewachsen. Und dann war es so, dass wir also Mitte 22 gesagt haben, jetzt möchte man in der Tat den Schritt nach USA gehen. Und haben dann ein klassisches Cold Calling gemacht, so 30 M&A-Berater einfach mal angeschrieben, gesagt, hallo, we are from Germany, we love to come to you America. Und das hat überraschenderweise viel Anklang gefunden, also vielleicht auch aus Höflichkeit. Aber wir haben dann 25 Berater getroffen in so einem Roadshow, San Francisco, Boston, New York. Und also ganz faszinierend, erstmal so ganz offen zu sprechen mit auch Peers, wie die ihr Geschäft machen. Also alle sehr erfolgreich, alle sehr profitabel. Also dachte man, wow, das ist ja wirklich das Mutterland des M&A, die USA. Die haben da viel Freude im Geschäft. Hat uns auch bestärkt, dass wir den Schritt Richtung USA gehen wollen. Aber wir haben eben gesehen, auch mal zur Perspektive, wir haben gesehen, weil wir eben so viel M&A machen mit Amerika, macht es eben Sinn, dass wir ein eigenes Büro haben mit eigenem lokalen Geschäft. Und deswegen haben wir eben auch die Firmen getroffen und haben dann mit dem Team Susan und Coop eigentlich so den Perfect Fit gehabt. Ne? Warum? Vielleicht zu deren Historie, die Firma, die hieß vorher Capital Charity, die haben selber mal ihre Firma, die sie früher hatten, verkauft an Houlihan Lokey, waren da einige Jahre, waren die Tech-Practice von Houlihan Lokey, auch vor dem Börsengang und haben da viel Freude gehabt, aber waren dann rausgegangen und haben sich neu aufgestellt. Und dann kamen wir nach ein paar Jahren, dann als sie unabhängig aktiv waren. Und die haben einfach, glaube ich, einfach Freude gehabt und Interesse gehabt an Europa. Das ist ja immer auch eine persönliche Entscheidung. Ich glaube, Coop hat ein Haus in der Toskana, Susan spricht fließend Französisch. Und die machen gerne einfach Geschäft hier in Europa. Und da haben sie gesehen, dass sie natürlich diese Achse, ne, die sie oft spielen, Amerika nach Silicon Valley, auch sehr schön verlängern können, Europa-Silicon Valley. Die sitzen in San Francisco mittendrin. Coop war Corp-Dev-Chef von Microsoft. Der kennt ja alle in Silicon Valley. Susan, Physikerin, Berkeley, Stanford, lange am Nasdaq gearbeitet. Und die sind auch eben als Team schon lange beisammen. Und wir haben einfach gesagt, bevor wir jetzt irgendwie da einen Headhunter beauftragen, der uns jemand findet, das dauert dann Jahre und dann klappt das vielleicht nicht, lieber ein gutes Team. Und mit Susan Coop hat die Chemie gestimmt. Wir haben gleich gelacht und Freude gehabt zusammen. Und dann hat es gedauert, dann doch schon ein halbes, dreiviertel Jahr, bis wir dann so weit waren. Und als wir dann kurz vor dem Ziel waren, kam die Nachricht, Silicon Valley Bank ist pleite. Ne? Also das war schon nochmal so ein Querschläger für uns. Also praktisch in der Woche, als die Silicon Valley Bank pleite ging, wollten wir eine Bank in Silicon Valley kaufen. Also man könnte sagen, echt antizyklisch. Und dann war auch die Frage, ja Mensch, für die Akquisition, wo ist das Cash? Ja, bei der Deutschen Bank. Da kam die Nachricht, oh, die Deutsche Bank fällt jetzt auch noch um nach Credit Suisse. Also wir waren froh, dass wir unser Geld bei der Hasba hatten. Die ist ja sicher. Und das heißt, auf einmal war schon die Frage, ist vielleicht das Timing zu mutig? Aber wir haben gesagt, nein, das macht schon alles Sinn. Und der Tech-Markt, der wird weiter sich beleben. Und auch diese, ich sag mal, die Schwierigkeiten, die gerade im Markt drin sind, die werden sich auch wieder beheben. Und so ist es gekommen. Jetzt sieht man auch, dass sich Tech wieder sehr schön erholt hat. Und jetzt haben wir jetzt seit ja, fast einem Jahr, sind wir jetzt beisammen mit den Kollegen von Capital Clarity. Die heißen jetzt auch Carl Square. Die sind beteiligt hier auch bei Carl Square in Deutschland, in Europa. Wir haben da 2/3 Mehrheit bei denen. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Und es macht einfach riesig Spaß, weil wir jetzt weiterhin die Nähe zu den Unternehmern hier in Europa darstellen können, aber gleichzeitig auch dann die das Vertrauen haben und die Türen öffnen können bei Big Tech Firmen und bei großen Finanzinvestoren. Und ja, insofern hoffen wir, dass wir noch jetzt viele lange Jahre gemeinsam schön arbeiten können.
Du hast gerade schon das Stichwort Tech gesagt und wir haben vorhin angesprochen, dir die Vorlage gegeben, dass ihr im Deal-Count von Merger Marketer das Treppchen errungen habt, den ersten Platz ganz oben letztes Jahr. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen was zu euren Fokusthemen sagen. Also was bedeutet Tech für euch?
Also wir haben schon eine breite Definition von Tech. Also Tech heißt für uns Innovation, Disruption, den Status quo in Frage stellen. Es kann auch guten Service sein, der sich neu aufstellt oder gute Inhalte. Aber wir haben 6 Fokusbranchen. Das ist Consumer Internet, Software, Life Sciences, Industrial Tech, Energie und Business Services. Und in den Branchen haben wir einfach eine große Anzahl von Transaktionen, kennen die Käufer, kennen die Bewertungen, die Trends, die KPIs, und können da auch mit dem Unternehmer schon auch sehr viel mitgeben, ne, vor der eigentlichen Mandatierung, weil wir auch denen so ein bisschen spiegeln können, welche Möglichkeiten der Markt auch bildet. Und in diesen 6 Branchen ist überall Wachstum da und überall gibt es eben auch Unternehmen, die eben gegründet sich haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, die wachsen, die sich entwickeln wollen, unsere Kernzielgruppe, die einfach die Großen angreifen und da brauchen sie die starken Partner und da können wir helfen, die an Bord zu bringen.
Ich würde einmal ganz kurz noch zurückspringen wollen zu eurer geografischen Aufstellung, denn wir hatten jetzt über den Westen viel gesprochen. Aber ihr habt ja auch in Warschau ein neues Büro aufgemacht, letztes Jahr. Habt ihr euch denn dabei gedacht?
Ja, das war jetzt nicht auf der strategischen Roadmap, aber wie es immer so ist, wenn man die richtigen Menschen trifft, dann macht man das. Der Hintergrund mit Warschau war, wir haben schon immer viel M&A gemacht mit Polen. Warum? Weil wir viel IT-Services machen, da ist viel auch Nearshoring, und die kaufen sich dann praktisch Zugänge in Westeuropa oder umgekehrt geht es auch, dass westeuropäische Player in Polen dann einfach das große Talentbasis nutzen wollen, die es da gibt. Gleichzeitig ist in den letzten 10, 15 Jahren auch eine große Basis von echten Tech-Unternehmen entstanden, im Bereich Software zum Beispiel. Plus das Thema ganz klassische Branchen, ne? Also Bau, Industrie. Also da gibt es einmal viele Vernetzungen. Und man mag es gar nicht so sagen, aber ich glaube, Polen ist ein bisschen das neue Deutschland. Jünger, hungriger, also da geht einfach noch mehr. Und deswegen ist es ein großer, spannender Markt, der auch für sich selber spannend ist als M&A-Beratung, aber natürlich auch gerade in der Nähe. Wir haben ja wirklich im Büro in Deutschland, in Dänemark, in Schweden. Das ist alles wichtige Handelspartner von Polen. Und da können wir natürlich unsere Bälle zuspielen. So hätten wir aber jetzt nie gemacht, ohne dass wir Horche getroffen hätten. Horche hat auch eine sehr spannende Geschichte. Der kommt aus der Nähe von Austin, ist eigentlich Mexikaner, halb Amerikaner und hat sich dann in Harvard in eine Polin verliebt. Und hat dann beschlossen, nach Polen umzuziehen. Hat da viele Jahre bei größeren Banken gearbeitet. Und dann gab es einen Anwalt, Anwälte sind ja sehr umtriebig dieser Tage, der meinte, du Horche, wenn du was Neues suchst, dich neu aufstellen möchtest, dann guck dir mal Karlsquare an. Und der hat uns dann zusammengebracht, wir haben Horche getroffen und von seiner Aufstellung super, Software, IT-Services, Tech, passt total. Und spricht fließend Polnisch, also hat uns seine Frau beigebracht, richtig gut, aber natürlich auch Englisch und Richtung USA gut vernetzt. Und der baut jetzt ein Team auf. Und wir sehen natürlich, dass es viele auch Themen gibt, die in Deutschland funktionieren, die auch dann in Polen aufkommen, Energie, Ernährung, wo wir dann wunderbar auch so ein bisschen unsere Erfahrungen aus Deutschland nutzen können in Polen. Und das Thema Nearshoring. Ich will auch nicht ausschließen, dass wir da auch einfach weiter auch Kapazitäten aufbauen, weil man da einfach viele junge Menschen findet, die das spannend finden. Und ihr wisst es ja auch, wie es ist. Wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Das gilt für Anwälte genauso wie für M&A-Berater. Und wenn wir da schaffen, glaube ich, auch noch mal Spitzen abzufedern mit einem guten Team, dann sind wir auch happy, dass wir da eine starke Mannschaft haben. Wir haben bei Karlsruhe schon 4 Polen schon vorher gehabt. Insofern war uns Polen nicht fremd. Auch Arnold, mein Partner aus London, war für die Weltbank in Polen. Der hat schon immer viel M&A in Polen gemacht. Aber man muss sich vor, wenn man präsent ist, vor Ort ist, dann kriegt man noch mal viel mehr mit und kann die Kunden noch viel besser betreuen.
Ja, danke für die Erklärung, Marc, denn Horche ist ja so ein typisch polnischer Name, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass er nicht ursprünglich auch aus Warschau ist. Ja, aber wie man sieht, also M&A-Business auch bei Karlsquare ist People's Business. Also es ist interessant, einfach immer diese Hintergründe zu erfahren, finde ich jedenfalls. Wir wollten uns ja heute mit dir auch unterhalten über das Thema Ausblick 2024. 2 Monate sind schon rum, aber es ist vielleicht trotzdem ein ganz guter Zeitpunkt. Jetzt haben ja auch schon viele sich oder fast alle sich geäußert, nur wir noch nicht zu dem Thema, was wird denn 2024 passieren? Und da können wir das doch mal Revue passieren lassen, schon die ersten 2 Monate an Kommentaren und unsere eigenen noch dazugeben. Vor allem auch deine wollen wir gerne hören, Marc. Ich glaube, einmal müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Was war denn 2023? Was lässt das auch erwarten, erhoffen? Hoffentlich auch für 2024. Da sind wir sehr interessiert an deinem Ausblick und an euren Erwartungen insgesamt bei Karlsquare.
Also fangen wir mal 21 an. Ja? Oder noch besser eigentlich 20. Wenn ich mal so die letzten Jahre Revue passieren lasse. 20, März, April dachten wir alle, jetzt geht die Welt unter. Das hat nur 5 Wochen gedauert. Dann ging es alles wieder weiter. Die Digitalisierung, Konsum, wir haben da sehr viel Geschäft gemacht. Es waren dann doch fürs Geschäft hat sehr viel ausgelöst mit Transaktionen, ne? Dieser Beschleunigung über das Homeoffice und neue Arbeiten. Natürlich auch das Thema E-Commerce sehr stark befeuert vom Lockdown. Deswegen war 20 schon ein sehr gutes Jahr für uns, aber das Beste war 21. Muss ich vorstellen, wir Anwälte auch haben M&A-Beratung nur beschränkte Kapazität. Und wenn man dann nicht reisen muss, kann man mehr Transaktionen machen. Weil man einfach, ich habe Firmen verkauft, nur über Videokonferenzen und über digitale Datenräume. Und das geht, ja. Jetzt kann man sich wieder treffen, jetzt trifft man sich auch wieder, aber trotzdem ist da schon was geblieben. Das heißt, wir haben schon gesehen, das New Way of M&A hat in 21 schon durchgeschlagen, in der Zeit noch, als dann die Zinsen niedrig waren, Inflation war auch nicht da. All die Sorgen, die wir jetzt haben mit Krieg, die waren noch nicht da. Aber so im Herbst oder Ende 21 hat man dann schon gesehen, da sind die Wolken aufgezogen. Da wurden dann IPOs verschoben oder haben sehr schlecht performt. Und dann 22 war sicherlich das Jahr, was für mich auch die meiste Herausforderung war, weil dann auf einmal diese Umstellung stattgefunden hat von keine Zinsen auf höhere Zinsen. Wir hatten ja vorher das Problem, dass die Unternehmen nicht wussten, wie sie Geld anlegen sollten, wenn sie verkaufen. Und jetzt auf einmal gab es wieder Zinsen, aber sie hat noch die alten Preise im Kopf. Und diese Umstellung hat sicherlich jetzt 18 Monate gedauert, wo ich eben erkennen muss, dass vielleicht der Multiplikator für eine E-Commerce-Firma ist vielleicht im Schnitt nicht mehr 15-fach, sondern auch 10-fach. Gleichzeitig ist aber auch so, dass ich eben dann eben auch mein Geld wieder verzinslich anlegen kann mit 4-5%. Das heißt, ich kriege was für mein Geld, wenn ich es dann verkauft habe, die Firma. Aber diesen Zusammenfinden von Angebot und Nachfrage, die Unsicherheit bei vielen Investoren, wir arbeiten auch viel mit Private Equity, die auch erstmal ihr Portfolio da jetzt wieder ordentlich sortieren mussten und dann erstmal jetzt nicht zu neue Abenteuer angefangen haben. Diese Zurückhaltung haben wir schon gesehen. Und der M&A-Markt ist dann sicherlich so, wenn man es mal so betrachtet, vom Peak eingebrochen um so 30%. Und das war so circa auch bei uns so, würde ich sagen. Und der IPO-Markt ja noch viel stärker, der ist ja fast zum Erliegen gekommen und damit fehlen so ein bisschen die Exits. Und die Bewertungen haben sich ja dann auch reduziert. Es gab ja dieses Hoch praktisch, diese Tech-Bubble kann man fast sagen, in 2021. Alle dachten, jetzt machen wir nur noch Zoom-Konferenzen und treffen uns gar nicht mehr. Jetzt hat sich das alles wieder ein bisschen geändert. Und dann gab es einen Rückfall mit den Zinsen. Die ganzen, auch große Firmen, haben stark umgestellt von Wachstum auf Profitabilität. Und jetzt sieht man eigentlich, dass in den letzten 6 Monaten die Börse wieder hochgeht und die Anzeichen sich wieder ein bisschen beruhigen. Ich glaube, so richtige Krisen brauchen noch ihre Zeit und ich bin ja schon lange genug im Geschäft. Wir sind in der Krise gegründet damals, als die Blase geplatzt ist 2000. Und jetzt, junge Menschen haben noch nie die Krise gesehen, wir schon. Also, wenn man sich anschaut, 2000 und dann 2008, dann waren es immer so 8 Quartale schon auch, die diese Kontraktion angedauert hat. Und jetzt sind seit Oktober 21 sind jetzt die 8 Quartale schon so langsam rum. Und deswegen glaube ich schon, dass es jetzt auch wieder Anzeichen gibt für eine Beruhigung und auch für die Belebung der Märkte. Und ich glaube, jetzt haben wir ja auch im Nasdaq Stockholm ein IPO-Geschäft. Da haben wir gerade ein Pre-IPO gemacht von der Firma aus Hechingen, Bentley Innomate, mit Pre-IPO-Investoren. Da planen wir auch dieses Jahr noch, dann Richtung IPO zu gehen. Und da sehe ich schon auch sehr ermutigende Kennzeichen von den Investoren, mit denen wir sprechen. Also, ich glaube, dass diese Marktkorrektur, die war richtig und wichtig, einfach um die Dinge wie Inflation und Überbewertung auch in vielen Orten, zu viel Geld, was in den Markt gekommen ist, auch ein bisschen wieder zurückzufahren. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt auch wieder, um ein bisschen ausgenüchtert, wieder auch jetzt neue Themen anzugehen. Und von den Branchen. Ich glaube, Konsum war ja sehr positiv in 2021 und jetzt im 2023 eher unterbewertet. Da glaube ich auch, dass es sich wieder ein bisschen beleben wird. Ansonsten bleiben halt die Themen, die, glaube ich, jetzt im Mittelpunkt die echte Probleme lösen, ne? Also diese Nice-to-Haves gibt es jetzt weniger, sondern eher so Themen wie ja, Defense-Tech, KI, Energiethemen, die Energiewende. Also gibt viele tolle Firmen, die jetzt unterwegs sind, die gewachsen sind, die jetzt auch wieder Richtung Transaktionen gehen. Und da wir eben in den sechs Branchen breit aufgestellt sind und auch Flexibilität auch haben als M&A-Berater, wollen wir halt vor allem in den Bereichen sehr viel machen und das auch mit als Berater begleiten, die großen Wandel, die wir hier haben.
Okay, also das heißt, wenn du, ich sehe einen gewissen positiven Ausblick nach vorne, nach hinten, habe ich jetzt mitgenommen, die Hauptfaktoren in den letzten Jahren, insbesondere im letzten Jahr, letzten halben Jahr, hohe Kapitalkosten, entsprechendes ja, Zinsniveau, Zurückhaltung generell im M&A und auch im IPO-Markt, was einander dann natürlich auch bedingt, und die globalen Krisen. Aber es geht positiv nach vorne, zumindest in einigen Sektoren, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Was muss denn aus deiner Sicht jetzt passieren, damit 2024, die Faktoren, die wir gerade genannt haben, die gibt es ja noch, die sind ja nicht weg, bis auf das Zinsniveau, was sich natürlich geändert hat, aber die alle anderen sind noch da. Was muss denn passieren, damit 2024 das M&A-Jahr jetzt wieder wird?
Ich glaube, wir brauchen tolle Unternehmer, die in der Lage sind, auch in rauer See gut zu wirtschaften. Und das macht mich so eigentlich so zuversichtlich. Es gibt so viele tolle Firmen, die gute Produkte haben, gute Mannschaften, die einfach wachsen und Wert schaffen. So, das ist ja die Basis von allem. Die sind da und wir haben eine volle Pipeline und haben da viele spannende Themen, die wir auch aktuell begleiten. Ich glaube, die treffen natürlich dann auf die Investoren. Und die Investoren, ich glaube, die müssen jetzt auch einfach wieder ein Stück weit auch erkennen, dass nicht nur am Kapitalmarkt, an der Börse, bei den Magnificent Seven, das nach oben geht, sondern auch in der Breite die Firmen wieder wertvoller werden und auch bessere Aussichten haben. Und das kommt in Köpfen so langsam an. Da hilft natürlich eine gute Politik, die auch ein starkes Narrativ hat, die auch Ängste so ein bisschen nimmt der Bevölkerung, weil der schwache Konsum natürlich auch für Investoren kritisch ist. Und dann ist die Frage natürlich, welche Rolle spielen die Banken? Eine ganze Reihe von Transaktionen im letzten Jahr sind bei uns gescheitert, nicht weil die Unternehmer und die Investoren nicht wollten, sondern weil die Banken die Finanzierung nicht gemacht haben. Und das ist ja auch ihr gutes Recht und sie müssen sich auch die Cases auch gut angucken. Aber ich glaube, da wurden auch oft so Branchen, vor allem im Konsumbereich, so pauschal eben abgesagt. Gute Geschäftsmodelle. Und jetzt will keiner jetzt irgendwie, dass die Firmen übergehebelt werden bei Transaktionen, aber so ganz normaler Hebel von irgendwie 3, 3,5-fach muss auch möglich sein bei Geschäftsmodellen. Wenn die Banken auch wieder mitspielen, dann wird man auch wieder mehr Transaktionen auch sehen. Und dann glaube ich, natürlich das allgemeine Kapitalmarktumfeld spielt eine Rolle und natürlich auch die große Wetterlage. Wir wissen ja auch nicht, was jetzt alles kommt in den nächsten Jahren. Aber da ist natürlich eine gewisse Stabilisierung, eine super Wahljahr, was wir jetzt haben, wäre ganz gut. Und wenn jetzt Donald Trump gewählt wird, dann ist es so, dann müssen die Europäer aber wissen, dass sie sich stärker auf sich selbst besinnen müssen. Und das ist auch eine Chance. Und damit gibt es wieder tolle Firmen, die das eben auch darstellen können im Bereich Defense Tech, im Bereich KI, dass wir als Europa und als Demokratien, die wir hier haben, auch unabhängig und autark sind. Ich glaube, das ist eben so, da kommt nichts kostenlos. Wir dachten das lange, aber so ist es halt nicht. Und in dieser Umstellung brauchen wir tolle Unternehmer und das Kapital dafür, dass wir eben uns da wieder neu aufstellen können.
Was das Leverage betrifft, Banken hast du ja gerade schon angesprochen. Welche Rolle siehst du denn bei Private Debt? Und also ich hatte das jedenfalls so verstanden, dass das durchaus eine größere Rolle spielt und bestimmte Deals dann, du hattest es ja gerade gesagt, dass die Banken da auf der Bremse stehen zum Teil, aber vielleicht springt Private Debt da ein oder spielt einfach eine größere Rolle als in der Vergangenheit. Was siehst du da für Potenzial?
Ja, also da müsste man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen mit Daniel Gebler, unserem Debt Advisory-Mann in Frankfurt. Aber also ich sehe natürlich auch bei Transaktionen mit. Ich glaube, Das ist schon super, dass sich dieser Debtmarkt stark ausdifferenziert hat. Und in der Tat haben wir eben oft auch mit den Debtfonds gesprochen, auch bei Transaktionen. Das ist teurer, aber natürlich auch flexibler. Man kann es eher einphasen in den Transaktionen und das wird da bleiben. Gleichzeitig ist weiterhin auch die lokale Sparkasse oder eben auch die größeren Verbünde, die es eben gibt, sind gute Partner. Ich glaube, in einem Markt, wo das Vertrauen fehlt, kann Private Debt Dinge ein bisschen abfedern. Aber wir brauchen trotzdem eine breite Struktur. Nur mit Private Debt wird man die Cases nicht rechnen können.
Du hast so schön positiv gesagt, die Unternehmen sind da, die tollen Unternehmer sind da, die Investoren müssen jetzt wieder um die Ecke kommen und aktiver werden. Wer wird denn aus deiner Sicht, oder welche Art von Investoren wird aus deiner Sicht in 2024 die größere Rolle spielen? Also was ist zum Beispiel mit Private Equity? Wie siehst du das?
Ich glaube, dass der Markt hat sich so ein bisschen verschoben. Wenn man die ganze Bandbreite sieht, von Early Stage bis Late Stage, der Early Stage Venture Capital Bereich, der ist sehr resilient. Der ist fast auf den Niveaus von besten Zeiten. Das heißt, die machen weiter ihr Geschäft und die haben eigentlich ein ganz gutes Umfeld jetzt, weil sie jetzt wieder Firmen aufbauen können mit großen, neuen, disruptiven Märkten und gleichzeitig die Firmen, die jetzt Geld haben, können damit auch effizient wirtschaften, weil die nicht zugeschmissen werden, die Wettbewerber mit Geld. Ich glaube, was wenn nicht, was schwieriger wird, in der Tat, diese großen Folgefinanzierungen, die werden erstmal ausbleiben. Also welcher Buchstaben man auch nimmt, jetzt C oder D, das wird ausfallen. Das heißt, die Firmen werden schneller profitabel wirtschaften müssen. Geht ja manchmal auch dann einfach, dass man einfach auf den Markt runterfährt und trotzdem kommen die Kunden. Und im Bereich Private Equity, es kommt ein bisschen immer auf das Thema auch an, aber ich sehe schon, dass die softwarebezogenen Expertenfonds zum Beispiel, die haben gute Renditen gehabt, die Firmen haben sich gut entwickelt, die werden, haben auch weiter ihr Fundraising, ich sehe allerorten, dass Geld eingeworben wird. Ich glaube, dass das weiter gut funktionieren wird in diesen in den Bereichen Energie ist ein ähnliches Thema, in dieses Thema Umbau. Also wir müssen ja den Photovoltaik, ich sag mal, versorgen, die wir haben, Energie verdreifachen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und das ist nur ein Beispiel. Batteriespeicherung ist ein weiteres Beispiel. Und das sind jetzt keine so Forschungsthemen mehr, sondern das sind wirkliche Geschäftsmodelle, die auch stark skalieren müssen, die auch für Private Equity sich eignen. Und deswegen gibt es dafür Private Equity schöne Cases, die sie auch rechnen können, weil sie eben sehr erwartbar sind. Und dann gibt es eben andere Bereiche, der Konsumbereich, der auch große Chancen hat. Aber da werden die Investoren genauer hingucken, wie nachhaltig ist das Wachstum, kann man da wirklich ein neues Segment aufbauen, was nachhaltig bleibt. Und es gab sicherlich einen oder anderen Investor, der vielleicht dann zu hoch eingestiegen ist beim Case in der Euphorie von günstigen Zinsen und starken Konsum. Investments oder Konsumaktivitäten. Und die werden wahrscheinlich bis in 2, 3 Jahre warten müssen, bis sie das rausgeschwitzt haben, diese zu hohe Bewertung. Und da war ich eher ein bisschen Pulver trocken halten. Aber an sich ist genug Kapital da. Und man muss auch sagen, wir machen ja viel Geschäft mit Unternehmern. Und für den Unternehmer, den Verkauf zu machen, da geht es jetzt nicht so wie beim Finanzinvestor nur den Leverage ausgerechnet und alles total optimiert. Das ist eine Entscheidung, die auch sehr persönlich ist. Bin ich noch der richtige Gesellschafter? Möchte ich mal Zeit mit meiner Familie haben? Brauche ich vielleicht auch Kompetenzen, die ich nicht habe? Internationalisierung, ein Management aufbauen. Und die kann eben auch nur ein Investor oft beibringen, gerade ein Private Equity Investor, weil er die Firma eben für sich erhält und eine Plattform baut mit Zukäufen. Und das bleibt immer spannend. Und deswegen glaube ich da, dass diese Unternehmer guten Firmen auf genug Kapital treffen. Was ich aber sehe, ist eine stärkere Spreizung bei den Bewertungen. Gute Firmen haben eher bessere Bewertungen als in Halbzeiten, weil die einfach noch stärker gesucht sind. Und die Firmen, die vielleicht nicht so gut aufgestellt sind aktuell, die werden eher dann nochmal auch abgestraft mit einer eher niedrigeren Bewertung. Und für die ist vielleicht die Frage, ob sie nicht lieber nochmal Hausaufgaben machen und dann nochmal in 1, 2 Jahren nochmal an den Markt gehen. Aber für die guten Firmen gibt es großes Angebot von tollen Investoren.
Also so ähnlich wie im Real Estate-Bereich
Ja.
eigentlich, da sagt man ja auch die Premium-Lagen und die tollen Objekte. Die haben es nicht so schwer, wobei die, die schlechter gelegen sind, natürlich eher Schwierigkeiten haben werden, sich selber umzuziehen. Aber wenn man jetzt nicht im Real Estate-Bereich ist, klar, dann kann man versuchen und sollte man auch versuchen, noch was zu machen.
Ja, es ist wirklich ein sehr ähnliches Feld, lustigerweise, ja.
Ich wollte noch mal kurz zurückkommen, Marc, auf einen Punkt, den du angesprochen hast, und zwar, dass wir uns unabhängiger aufstellen sollten, sogar müssen, von den USA. Ich glaube, das ist ein allgemeines politisches Thema auch, im Grunde genommen auch aus meiner Sicht jedenfalls unabhängig davon, ob Mr. Trump jetzt wiedergewählt werden sollte oder nicht. Aber eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass Unternehmer zum Teil jetzt auch in die USA auswandern. Also das ist ja auch ein allgemeines Phänomen, Abwanderung aus Deutschland. Aber jetzt konkret, was die USA und vielleicht jetzt auch nicht nur die großen börsennotierten Unternehmen, die meine ich jetzt gar nicht, sondern eher auch kleinere Unternehmen, Gründer, Unternehmer, die nochmal was Neues ausprobieren wollen und sagen, das machen wir jetzt gleich in den USA, unter anderem auch wegen der Steuervorteile, die zum Beispiel der Inflation Reduction Act dort bietet. Das ist natürlich dann ein gegenläufiger Trend zu dem, was du gesagt hast, dass wir uns hier in Europa selbstständig aufstellen. Ist das was, was du auch beobachtet hast, was du mitbekommst aus eurer Beratung?
Ja, ich glaube, es gibt einfach Themen, die sich in Europa schwer tun, wegen Datenschutz, Innovationsappetit allgemein. Es ist ja, was mich am allermeisten nervt in Deutschland, ist diese, ich glaube, wirklich schon auch überalternde Gesellschaft, die eigentlich keine Veränderung mehr will. Ich mache das so fest an, wir haben ein Büro in Kopenhagen auch, ja. Und jetzt die Dänen bauen diesen Tunnel, die zahlen ihn. Und wir müssen einfach nur eine Anbindung hinbekommen, da von Fehmarn nach Hamburg. Und wir kriegen es nicht hin. Ich weiß nicht, ob es an Finanzen liegt oder an den Einsprüchen oder an den Willen, aber wir haben den Willen nicht mehr für eine Entwicklung in der Gesellschaft. Und das ist, was mir am allermeisten Sorgen macht. Ich bin ein großer Fan von Deutschland. Ich glaube, kostenlose Ausbildung an Universitäten, Sicherheit. Es ist ein offenes Land auch, wo jeder was sagen kann, was er will und so. Also ich bin ein großer Fan von Deutschland, aber was mich nervt, ist so, dass wir nicht mehr bereit sind oder wahrscheinlich auch nie waren so wirklich, aber im Augenblick merkt man es am meisten, diese Moonshots zu machen. Ne? Eine Tat auf den Mond zu fliegen, das war mal die Ambition in der Gründerzeit und auch immer wieder in Deutschland. Im Augenblick ist es nicht da. Und dann gibt es eben Geschäftsmodelle, wo man sagt, da muss ich gleich dann nach USA gehen, weil da ist eben alles da, das Kapital, aber eben auch die Daten. Viele Modelle sind auch Datenmodelle. Und wenn ich einfach aufgrund von, ja, gerade im Life Science-Bereich zum Beispiel gar nicht mehr Daten bekomme, was auch seine Gründe haben mag, dann kann ich eben, habe ich einfach totalen Nachteil und kann ich einfach gar nicht erfolgreich sein. Und wir reden ja wirklich über weltweite, gerade im Gesundheitsbereich, über weltweite Themen, weil die Menschen sind ja per se alle gleich. Was hier funktioniert, wird in den USA auch funktionieren. Aber wenn ich dann in den USA Daten bekomme, dann gehe ich auch besser da gleich hin und werbe da das Kapital ein. Und wenn, also da müssen wir uns auch überlegen, wie kriegen wir eine Kultur wieder hin, dass Unternehmer gerne hierher kommen. Ich bin ein großer Fan von Einwanderung, auch gerade von Experten, die herkommen. Und wie werben wir mehr für den deutschen Standort oder für Europa? Also, wir haben genug Vorteile hier. Es ist uns auch sehr mutig, als Deutscher nach USA zu gehen. Da warten die auch nicht auf einen. Gibt es auch viel Wettbewerb vor Ort. Wir kriegen es ja mit. Die Gehälter in San Francisco sind doppelt so hoch wie in Hamburg oder Berlin. Da muss man schon auch viel mehr Kapital einwerben für den Erfolg. Deswegen glaube ich, lass uns doch einfach die Vorteile haben, die wir hier nutzen. Gucken, wie wir mal da noch ein bisschen pragmatischer werden, ein bisschen optimistischer, um einfach auch Innovationen zu ermöglichen, was dann langfristig Arbeitsplätze schafft, und wieder Spin-offs so in den Firmen. Und dann werden die Firmen groß, dann werden die verkauft, und dann gibt es wieder Frühphaseninvestoren, Business Angels, VCs, die aus denen stehen. Es ist so eine große Bewegung, die da entsteht. Und vielleicht noch, um das Deutschlandbild abzurunden, was uns wirklich fehlt hier, sind IPOs und Börsengänge. Das ist auch ein Grund, nach USA zu gehen, wenn man natürlich dann viel eher näher am Kapitalmarkt ist. Versuchen wir gegenzusteuern, immer halt den Nasdaq, die Tochter in Stockholm, da sind wir ja präsent, haben auch alle Lizenzen dafür, um IPOs zu machen. Und wiederum zu Bentley Innomed ist ein gutes Beispiel. Da wäre jetzt der normale Weg gewesen, dass sie verkauft werden nach USA und dann werden die irgendwie integriert in den Konzernen und irgendwann ist Deutschland nicht mehr spürbar in dem großen Konzern. Aber nein, die haben gesagt, sie möchten den Standort Hechingen eben stärken und die Firma eher als sich erhalten. Deswegen machen sie eben diesen IPO, um für Liquidität zu sorgen, aber gleichzeitig auch die Firma zu halten, unabhängig.
Unsere Lieblingsfrage, Marc, ist ja immer, was ist der Favorite Deal, den du gemacht hast? Und diese werden wir dir jetzt deshalb auch nicht ersparen. Irgendwas Kurioses, Interessantes, Faszinierendes aus deinen vielen, vielen Jahren hast du uns ja gesagt, wie lange du das hier schon machst, dieses Geschäft.
Also,
Historisches vielleicht
ja,
auch.
ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte. Also, es ist so viel passiert. Ich sage immer, ich muss kein Netflix gucken. Ich habe das alles tagtäglich, die Stories, ja, die Aufs und Abs. Ihr kennt es ja auch von den Verhandlungen, von den Transaktionen. Was große Freude gemacht hat, letztes Jahr war ein Unternehmen, und zwar die Firma heißt Kurz mal weg. Die haben wir beim Verkauf beraten. Und was da, glaube ich, das Spannende war, wir haben gesagt, wenn man das Unternehmen kennenlernt, ist ja immer die Frage, was kann man draus machen? Ne? Was ist die Equity Story? Und M&A ist natürlich immer ein großes Thema. Ne? Buy und Build, wie kann man vielleicht auch den Markt neu strukturieren? Und da haben wir gesagt, ja, da gibt es doch noch Kurzerlaub, die sind auch größer als ihr, die sind ja auch in dem Markt tätig. Da kann man ja dann mal irgendwann mit Investoren sprechen, ob man die zukaufen kann. Und da meinte der Unternehmer bei Kurz mal weg, meinte, ach, den kenne ich doch, den David von Kurzerlaub, den kann ich mal treffen. Und dann haben wir sich getroffen auf ein paar Gin Tonics und da war eben David auch überzeugt, hat seine Investoren wieder überzeugt, dass wir eben die beiden Firmen gleichzeitig verkaufen. Und das war anspruchsvoll. Zwei Firmen. Ihr seid Anwälte, wisst das Thema Kartellrecht, welche Informationen austauschen darf. Das war anspruchsvoll, natürlich zwei gleichzeitig zu fahren. Wir haben immer gesagt, wir sind die Schweiz, weil wir sind ja nicht im Travel-Bereich tätig. Und dann haben wir eben die beiden Firmen eben begleitet und haben natürlich auch gesehen, dass die Finanzinvestoren das alles spannend fanden, aber eben die Banken eher Schwierigkeiten hatten. Und dann, also der Ich meine, der Schlussakkord war der folgende, dass ein alter Kollege von Bertelsmann von mir, der Bodo, den Thielmann, den kannte ich eben noch von um 2000 rum, der meinte, Marc, ich habe jetzt einen neuen Job, ich bin jetzt bei Home2Go, der CIO, wenn du mal einen Case für mich hast, dann gib Bescheid. Und das Lustige war, dass wir eigentlich den Vorgänger von Home2Go, Casamundo, vor wahrscheinlich in geschätzten 12, 13 Jahren schon verkauft hatten. Casamundo hat mir damals verkauft an Adleisure, nicht an Axel Springer, weil die wollten 4 Jahre Earnout haben. Da meinte der Gründer, da bin ich ein alter Mann, bis ich durch bin. Was ist passiert? Dass Adleisure dann Casamundo gekauft hat später. Und der Ende der Geschichte war, dass am Ende dann Home2Go wieder Casamundo, der Ursprungsgründer von Casamundo, wieder rausgekauft hat. So. Das war eben dann Home2Go. Und Bo Thielmann war da. Er meinte, wenn du was hast, und habe ich gemeint, ja, ich habe was, ja, Kurzurlaub und kurz mal weg. Und wir haben gerade Schwierigkeiten mit der Bankfinanzierung. Und da meinte er, kein Problem. Und dann haben wir innerhalb von 5, 6 Wochen den Deal durchgezogen. Und das war ein hartes Stück Arbeit, aber natürlich auch anspruchsvoll, weil Home2Go börsennotiert ist. Und das dann zu strukturieren mit zwei Firmen, die mergen und dann eben noch beteiligt bleiben, die Gründer. Es waren lange Verträge und das hat dann geendet, kurz vor Weihnachten. Wir hatten eigentlich Weihnachtsfeier in Frankfurt und da habe ich gemerkt, oh, das wird schwierig beim Notar, da muss ich mit. Und dann habe ich die Weihnachtsfeier ausfallen lassen und wir haben angefangen, bei euch wirklich um die Ecke, 2 Häuser weiter. Morgens um 8 haben wir angefangen und wir haben vorgelesen bis zum nächsten Morgen um 6 mit allen Verträgen. Und als morgen um 6 war, meinte der Notar, das möchte auch noch das SHA vorlesen. Er sagt, nein, brauchen wir nicht mehr, das kennen wir alles, das können wir in die Bezugsurkunde packen. Und ja, und dann haben wir es eben dann durchgezogen. Und jetzt ist es eben ganz spannend, eben weil eben die jetzt ja indirekt börsennotiert sind. Man kann beobachten, was da passiert. Ich darf natürlich nichts sagen, weil es ja eben an der Börse ist. Aber ja. Insofern war das ein Happy End kurz vor Weihnachten in einem Thema, was eben gerade im Konsumbereich war, Travel nicht ganz einfach, was aber jetzt einen guten Partner gefunden hat.
Eine spannende Geschichte und ach, diese 22 Stunden Beurkundung. Don't we love them? Ja, aber das hört sich doch nach einem fröhlichen Weihnachtsfest für alle Beteiligten an, was sich dann angeschlossen hat, Marc. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, die du uns gewährt hast, jetzt konkret auch in so einen Deal. Da sind wir immer ein bisschen neidisch natürlich als Anwältinnen. Können wir nicht so viel aus dem Nähkästchen erzählen?
Nein, schon, wir dürfen nicht.
Wir können, genau, wir dürfen nur nicht. Und ja, insofern erspannt das mal zu hören, wie sowas dann auch zustande kommt, so eine Transaktion. Ja, eine schöne
neue Zugang in unserem Fotoalbum der spannenden Deals. Deswegen letzte Frage, da sammeln wir immer. Das müssen wir auch mal irgendwie gesammelt rausbringen und irgendwo zusammenfassen, Rebecca. Note to ourselves.
Note to selves.
Ja, vielen, vielen Dank für den offenen Austausch und dann kann ich nur sagen, bis zur nächsten gemeinsamen Transaktion.
Genau,
Wir
da
freuen
freuen
uns
uns drauf.
drauf.
Sonnenschein M&A mit Karl Square. Vielen
Punkt.de.
Dank, lieber Marc.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Mach's gut.
Schön.